Hallo, ich bin Klaus und ich habe mich mal intensiv mit einer Frage beschäftigt, die wohl jeden Christen einmal bewegt, nämlich die Frage, ob er sich eigentlich seines Heils gewiss sein kann. Schön, dass du dabei bist. Wesentlich für den christlichen Glauben ist nämlich die Hoffnung auf ein ewiges Heil. Und wie immer man sich dieses Heil vorstellen mag oder auch nicht vorstellen mag, es ist ein unendliches Leben jenseits von Leid und Tod im dauerhaften, unzerstörbaren Frieden mit Gott, mit den Heiligen und mit sich selbst. Doch irgendwann stellt sich wohl jeder Christenmensch einmal die Frage, ob er sich dieses ewigen Heils wirklich gewiss sein kann. Ja, muss die Frage nicht offen bleiben bis zu dem Tag, an dem der Mensch vor dem Schöpfer steht und dieser die Entscheidung trifft? Daumen rauf oder Daumen runter? Ewig bei Gott sein oder ewig von ihm verstoßen werden? Die Frage nach dem persönlichen Heil stellt sich den Glaubenden, weil sie immer wieder die Erfahrung machen, im Glauben und Lieben zu versagen. Ihr Glaube ist von Zweifeln durchsetzt, ihr Gottvertrauen von Misstrauen und ihre Nächstenliebe von Eigensucht. So bleiben wir doch alle zurück hinter den Ansprüchen an eine vertrauensvolle Gottesbeziehung und einen entsprechenden Lebenswandel, wie sie zum Beispiel in Jesu Bergpredigt formuliert sind. Und auch wenn der Glaube an die Vergebung der Sünden der Garant für das Heil sein soll, wer kann sich denn seines Glaubens bis zum Tod sicher sein? Wir wissen nicht, ob wir in 10 Jahren noch von der Existenz eines Gottes überzeugt sind. Es ist doch nicht ausgeschlossen, dass wir so dramatische Lebenserfahrungen machen, dass uns der Glaube einfach verloren geht und wir nicht mehr an einen liebevollen Gott glauben können. Wie aber ist es dann möglich, sich seines Heils gewiss zu sein, wenn man sich seines Glaubens nicht sicher sein kann? Bei dieser Frage geht es nicht um die egoistische Sorge eines glaubenden Individuums um sein persönliches Lebensheil, sondern um eine Grundfrage des christlichen Glaubens. Um sie zu beantworten, müssen wir über einige fundamentale christliche Wahrheiten Rechenschaft ablegen. Und ich möchte für alle, die den Podcast hören, jetzt einmal sagen, ich lese die biblischen Belege im Podcast nicht mit. Wer wissen möchte, auf welche Bibelstellen ich mich beziehe, vielleicht auch, weil er mit meinen Ausführungen nicht einverstanden ist, den bitte ich dringend, die biblischen Belege im geschriebenen Artikel auf meiner Website christseinverstehen.de nachzulesen. Denn was ich hier sage, habe ich mir nicht ausgedacht, sondern gründet auf den Aussagen der Bibel. Mein erster Punkt ist, wie kommt es eigentlich zum christlichen Glauben? Zum christlichen Glauben gehört ja die Überzeugung, dass Gott existiert. Und mit Gott ist dabei nicht irgendein irgendwie zu beschreibendes höchstes Wesen oder eine höchste Macht gemeint, sondern der Gott, der sich in Jesus Christus als ein Gott für uns erwiesen hat. Gott ist gerade darin Gott, dass er für uns ist. Gottlose werden von ihm angenommen. Jedes andere Verständnis Gottes würde nicht dem christlichen Gott entsprechen. Ein solches Verständnis Gottes ist uns nicht von Natur mitgegeben. Die Bibel weiß um die abgrundtiefe Zerstörung der menschlichen Gottesbeziehung. Der Mensch kann nicht aus eigener Kraft an den Gott glauben, der Gottlose annimmt und als seine Partner akzeptiert. Darum betont die Bibel, dass der Glaube eines Menschen ein Geschenk Gottes ist, zu dem der Mensch nichts beitragen kann. Dass ein Mensch stark ist im Vertrauen zu Gott, kommt nicht vom Menschen her, sondern von Gott. Die Kraft, an Christus zu glauben und um seinetwillen zu leiden, wird dem Menschen also von Gott geschenkt. Der Glaube ist demnach keine vom Menschen vollzogene Tat oder Entscheidung, sondern eine Gabe Gottes, die auf Gottes Gnade beruht. Paulus spricht deshalb davon, dass der glaubende Mensch ein neues Geschöpf sei, das alles Alte hinter sich gelassen hat. Radikaler kann man die Verwandlung eines Menschen nicht ausdrücken und deutlicher kann man nicht sagen, dass der Schöpfer selbst diese Verwandlung herbeiführt. Dem entspricht es, wenn das Johannesevangelium betont, dass ein Mensch von Neuem geboren wird, wenn er im Glauben lebt. Sowohl geschaffen werden als auch geboren werden sind Vorgänge, die sich so am Menschen vollziehen, dass dieser dabei vollkommen passiv ist. Deshalb wird auch der Geist Gottes als die Kraft angegeben, die dabei am Menschen wirkt. Oder anders ausgedrückt, der glaubende Mensch lebt in seinem Glauben, aber er lebt sein Glaubensleben nur so, dass Christus in ihm lebt. Wenn ein Mensch glaubt, ist das also eine Tat Christi, der im Menschen wohnt. Und diese Tat Christi bewirkt, dass ein Mensch an ihn glaubt. Demnach tut nicht der Mensch den ersten Schritt auf Gott zu, woraufhin Gott ihm dann gnädig ist, sondern umgekehrt tut Gott den ersten Schritt auf den Menschen zu, woraufhin der Mensch überhaupt erst für Gottes Gnade empfänglich wird. Nicht der Mensch ergreift Gott, sondern er wird von Gott ergriffen. Nicht der Mensch erkennt Gott als Grund seines Heils, sondern er wird von Gott als des Heils Bedürftiger erkannt. Das alles bedeutet, dass nicht unser Glaube die Bedingung dafür ist, dass Gott uns als seine Kinder erwählt, sondern umgekehrt setzt sich Gottes bedingungslose Erwählung durch, indem er uns die Kraft zum Glauben schenkt. Zweites Thema ist die Frage, ist der Glaube eine Entscheidung des Menschen? Das Verständnis der Gnade Gottes ist nun allerdings in der Christenheit umstritten. Man kann nämlich zu Recht fragen, wenn der Mensch absolut nichts zu seinem Heil beitragen kann, wird dann nicht die menschliche Freiheit beschnitten, sich für oder gegen Gott zu entscheiden? Und muss der Mensch nicht zumindest das Geschenk des Glaubens annehmen? Zur menschlichen Freiheit ist zu sagen, dass diese nach biblischer Vorstellung überhaupt erst durch den Glauben entsteht. Bevor der Mensch das Geschenk des Glaubens erhält, wird er von zerstörerischen Mächten beherrscht. Und zwar ohne sich dessen bewusst zu sein. Frei von diesen Mächten wird der Mensch erst dadurch, dass Christus oder anders gesagt, sein Geist im Menschen wirkt. Der Mensch ist also ohne Gottes in ihm wirkende Kraft nicht frei. Er ist nicht frei, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Er hat sich vielmehr immer schon gegen Gott entschieden. Gottes Kraft, die in ihm wirkt, die schenkt ihm allererst die Freiheit, sich für Gott entscheiden zu können. Aber muss der Mensch diese Entscheidung dann nicht doch aktiv ausüben? Muss er nicht das Geschenk des Glaubens annehmen? Ist das nicht der Beitrag des Menschen zu seinem eigenen Heil? Man kann tatsächlich so argumentieren, dass das Annehmen des gnädigen Geschenks Gottes eine menschliche Aktivität bedeutet, so dass er nicht komplett passiv bei der Aneignung des Heils ist. Sein Verdienst wäre dann, das Geschenk des Glaubens nicht auszuschlagen, sondern in diesem Glauben zu leben oder dies zumindest nach bestem Vermögen zu versuchen. Es entsteht dann allerdings ein Widerspruch zu den oben genannten biblischen Aussagen, wonach der Mensch sich aus eigener Kraft gar nicht für oder gegen Gott und eine Annahme seines Geschenks entscheiden kann. Als Lösung dieses Problems bietet sich an, einmal darüber nachzudenken, worin eigentlich so eine Annahme des göttlichen Geschenks besteht. Der Mensch, sag ich jetzt mal, gleicht einem lebendigen Toten, der ohne das Geschenk des Glaubens am Grund seines Lebens vorbeilebt und deshalb als biologisch Lebender geistlich tot ist. tot ist. Wenn Gott ihm nun das wahre Leben in Form des Glaubens anbietet, was wird dieser Mensch dann wie selbstverständlich tun? Man sollte meinen, dass er nicht lange überlegt oder in sich geht, um zu entscheiden, ob er das Geschenk annimmt oder nicht. Er wird vielmehr spontan und selbstverständlich das rettende Geschenk annehmen. Er wird es ergreifen. Bedeutet es doch nicht weniger, als das wahre Leben zu ergreifen und damit das vom Tod bestimmte Leben zu überwinden? Man wird kaum von einer Entscheidung sprechen können, wenn ein Toter das Leben ergreift, das ihm angeboten wird. Es handelt sich doch eher um einen natürlichen Reflex, dem keine Überlegung vorangeht oder ein Nachdenken darüber, wie er sich nun entscheiden soll. Ein Mensch, der das Geschenk des Glaubens annimmt, vollbringt also keine Leistung, die ihm einen Anspruch an Gott eröffnet. Er leistet keinen Beitrag zu seinem Heil und verdient es sich nicht. Seine Tat beschränkt sich allein auf ein unvermitteltes Zugreifen, um vom Tod zum Leben zu kommen. Wenn in der Bibel davon berichtet wird, dass Menschen zu glauben beginnen, wird das übrigens nie mit dem Wort Entscheidung beschrieben. Man sollte deshalb besser mit Paulus von einem Ergreifen des Glaubens sprechen, dem aber das Ergreifen des Menschen durch Gott vorangeht. Ein lebendig Toter ergreift in seiner Not das Leben, das ihm angeboten wird, ohne sich dafür in einem Akt der Wahl zwischen zwei Möglichkeiten zu entscheiden. Nicht der Mensch hat Gott erwählt, sondern Gott hat den Menschen erwählt. So heißt mein nächster Punkt: von der Treue Gottes zur Heilsgewissheit. All diese Überlegungen zum Geschenk des Glaubens und zur Annahme dieses Geschenks sind wichtig, um die Frage zu beantworten, ob es Heilsgewissheit gibt oder nicht. Denn wenn wir einmal davon ausgehen, dass einerseits der Mensch sich der Fortdauer seines Glaubens nicht sicher sein kann und andererseits nur die Glaubenden das Heil erlangen, worüber man durchaus diskutieren könnte, aber das tun wir jetzt nicht. Also wenn man davon ausgehen kann, nur der Glaubende kriegt das Heil, aber ich kann für meinen Glauben nicht garantieren, dann ist die notwendige Konsequenz dieses Gedanken, dann kann es auch keine Heilsgewissheit geben. Heilsgewissheit ist nur dann möglich, wenn der Glaube nicht in einer Tat des Menschen gründet, sondern in einem Geschenk Gottes an den Menschen. Denn das Geschenk Gottes an den Menschen zieht Gott nicht zurück. Darum wird im Neuen Testament immer wieder betont, dass Gott treu ist und das im Menschen begonnene Werk bis zum Ende fortsetzen wird. Das gilt trotz allen menschlichen Unglaubens und Zweifel, die den Glauben und die Gewissheit immer begleiten. Unser Glaube steht also im Kampf mit dem Unglauben, unsere Gewissheit im Streit mit dem Zweifel. Der Mensch kann sich dabei nicht darauf verlassen, dass sein Glaube diesen Kampf gewinnen wird. Er kann sich aber darauf verlassen, dass Gott das, was er im Menschen begonnen hat, als er ihm den Glauben schenkte, zum Ziel bringen wird. Das vielleicht berührendste Beispiel, der berührendste biblische Beleg für Gottes Treue findet sich in Römer 8, die Verse 33 bis 39. Paulus hat dort geschrieben: Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, Deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, schreibt Paulus, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Damit ist gesagt, Gottes Liebe zu uns bleibt durch alle Anfechtungen, Wirren und Qualen unseres Lebens, auch durch allen Unglauben und alle Zweifel hindurch, bestehen. Auf dieser Verlässlichkeit Gottes allein gründet unsere Heilsgewissheit. Der Kampf ist sozusagen bei Gott schon entschieden, denn Gottes Liebe hat kein Ende. Und solange ein Mensch nicht das Unfassbare tut und diesen Halt loslässt, solange er die Liebe Gottes nicht bewusst wegwirft und damit sich selbst zerstört, solange kann er, unabhängig vom jeweiligen Zustand seines Glaubens, in Heilsgewissheit leben. Viertens, wenn nur ein abgründiger und verzweifelter Glaube bleibt. Meine Frage ist, wird denn mit dem, was ich zuletzt sagte, nicht das Heil doch wieder in die Hand des Menschen gelegt, der eben an Gottes Liebe festhalten muss, um seines Heils gewiss zu sein? Ich würde es so ausdrücken. Zweifel und Unglaube können uns die Heilsgewissheit nicht nehmen, solange wir uns Gott in die Arme werfen, sei es auch in Unglaube und Verzweiflung. Erst wenn es einmal geschehen sollte, dass Gott uns gänzlich gleichgültig geworden ist, wird auch unser Heil fraglich werden. Dieser Zustand der totalen Gleichgültigkeit Gott gegenüber ist aber sehr unwahrscheinlich, um nicht zu sagen undenkbar für jemanden, der wirklich im Glauben gelebt und die Wohltat dieses Glaubens erfahren hat. Von daher kann jeder Glaubende gewiss sein, Gott wird den Glauben, den er mir geschenkt hat, zu seinem Ziel bringen. Nur dann, wenn ich in einem Akt des Aufstands und der gewaltsamen Selbstverletzung das empfangene Geschenk des Glaubens zerstöre, kann mir das Heil verloren gehen. Und selbst dann besteht immer die Möglichkeit zur Rückkehr zu einem vielleicht vollkommen abgründigen und verzweifelten Glauben. Fünftens, Heilsgewissheit in der reformatorischen Theologie. Es ist ein fundamentaler Grundsatz der reformatorischen Theologie, dass der Mensch unfähig ist, aus eigener Kraft an Gott zu glauben. Er kann in keiner Weise an seiner Errettung mitwirken und ist insofern rein passiv. Martin Luther hat das in seiner Erklärung des dritten Glaubensartikels, der sich mit dem Heiligen Geist beschäftigt, deutlich herausgestellt. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Prägnanter kann man den Geschenkcharakter des Glaubens kaum ausdrücken. Nicht aufgrund eigener Kraft oder Vernunft glaube ich und erlange ich das Heil, sondern die Kraft Gottes, sein Geist hat mich erwählt und mir die Berufung zugedacht, im Glauben zu leben. Diese göttliche Kraft hat mich aber nicht nur berufen, sondern mich zugleich mit göttlichen Begabungen ausgestattet, mir den rechten Glauben geschenkt und ihn mir bis heute bewahrt. Gott ruft uns also nicht zu sich, ohne uns zugleich mit den nötigen Eigenschaften auszustatten, zu denen vor allem der Glaube gehört. Wir müssen uns diese Begabungen nicht verdienen und können das auch gar nicht. denn Gott ist hier allein der Handelnde. Und wir können seines Handelns nach Luther auch in Zukunft gewiss sein. Ich zitiere Martin Luther. Da Gott mein Heil aus meinem Willen fortgenommen und in seinen Willen aufgenommen hat und nicht durch mein Werk oder mein Laufen, sondern durch seine Gnade und Barmherzigkeit mich zu bewahren verheißen hat, bin ich sicher und gewiss, dass er treu ist und mir nicht lügen wird, auch mächtig und stark ist, dass keine Teufel, keine Widerwärtigkeiten ihn überwältigen oder mich ihm entreißen können. Niemand, spricht er, also Gott, wird sie aus meiner Hand reißen, denn der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles. Unser Heil ist keine Entscheidung unseres eigenen Willens, sondern eine ewige Entscheidung des Willens Gottes, die er aus reiner Gnade getroffen hat und zu der wir nichts beitragen können. Wir können gar nichts dazu beitragen, denn nach reformatorischer Vorstellung hat der Mensch nicht den freien Willen, sich für oder gegen das Heil zu entscheiden. Vielmehr ist der Wille jedes Menschen durch die Macht der Sünde beherrscht, die ihm die Entscheidung für das Heil verschließt. Martin Luther hat den menschlichen Willen mit einem Reittier verglichen. Ich zitiere. Also steht der menschliche Wille in der Mitte als ein Reittier. Wenn Gott sich draufsetzt, so will und geht er, wohin Gott will. Wenn Satan sich draufsetzt, so will und geht er, wo Satan hin will. Und es ist nicht in seiner Willkür, zu einem der beiden Reiter zu laufen oder ihn zu gewinnen, sondern die Reiter selbst streiten sich, es einzunehmen und zu besitzen. Der menschliche Wille ist demnach ein Kampfplatz, um den Gott und der Satan im Kampf miteinander liegen. Von sich aus aber kann der Mensch sich nicht für Gott und damit für sein Heil entscheiden. Gerade weil es aber der Wille Gottes ist, der über den Menschen entscheidet, kann dieser Mensch gewiss sein, dass die Entscheidung Bestand hat. Denn Gott bleibt sich treu. Er hat die Macht, mich zu bewahren, sodass nichts, auch keine dämonischen Mächte, diese Entscheidung rückgängig machen können. Meine Heilsgewissheit gründet gerade darin, dass mein Heil nicht in meinem eigenen Beschließen und Handeln seinen Grund hat, sondern allein in Gottes Beschließen und Handeln, also außerhalb von mir selbst. Die Heilsgewissheit beruht also nach Luther darauf, dass es, Zitat, gar aus unseren Händen genommen und alleine in Gottes Hand gestellt ist, dass wir fromm werden. Denn wir sind so schwach und ungewiss, dass, wenn es bei uns stünde, würde freilich nicht ein Mensch selig. Es ist demnach ein großer Trost und eine Befreiung von allem religiösen Leistungsdruck, dass unser Heil außerhalb von uns, nämlich in Gott, gründet. Luther hat diese Befreiung selbst in einem langen Ringen um Heilsgewissheit erfahren und kann ihren Trost deshalb eindringlich beschreiben. Ich zitiere. Diese Lehre gibt den allerbeständigsten Trost den betrübten, angefochtenen Menschen, dass sie wissen, dass ihre Seligkeit nicht in ihrer Hand stehe. Sonst würden sie diese viel leichter, als Adam und Eva im Paradies geschehen ist. Ja, diese alle Stunden und Augenblicke verlieren, sondern ihre Seligkeit steht in der gnädigen Wahl Gottes, die er uns in Christus offenbart hat, aus dessen Hand uns niemand reißen wird. Die reformatorische Theologie unterscheidet von daher Gewissheit und Sicherheit. Gewissheit bezeichnet das Vertrauen auf Gottes Heilswillen für mich. Sicherheit hingegen bezeichnet das Vertrauen auf eigene Verdienste vor Gott, zu denen gute Taten oder auch der eigene Glaube gehören kann. dann wird der Glaube zu einem Verdienst, aufgrund dessen man meint, sich das Heil sichern zu können. Diese Selbstversicherung ist aber eine Illusion, eine eingebildete Sicherheit. Dabei ist sich Luther klar darüber, dass wir auch als Glaubende immer Sünder bleiben, die womöglich auch ihre Heilsgewissheit immer wieder bezweifeln. Aber wir sind als Sünder bleibend von Gott geliebt und angenommen. Denn Gottes Liebe entzündet sich nicht an meiner Liebenswürdigkeit, sondern allein an seinem Liebeswillen. Wenn ich also vor mir selbst ein gottloser Sünder bin, bleibe ich doch vor Gott sein geliebtes Kind, dem er das Heil schenken wird. Denn Gott ist größer an Gnade und Vergebung als unser eigenes Herz. Wie sieht es nun mit der Heilsgewissheit in der katholischen Theologie aus? Die katholische Theologie geht traditionell vom freien Willen des Menschen aus. Der Mensch ist zwar Sünder, aber die Freiheit seines Willens ist davon nicht betroffen. Er kann sich frei entscheiden, ob er Gottes Heil annehmen will oder nicht. Insofern gibt es die Glaubensentscheidung des Menschen nicht ohne des Menschen Mitwirkung. Während es in der reformatorischen Theologie die Willensfreiheit des Menschen nur als Befreiung von Gott her gibt, ist die Willensfreiheit nach katholischer Tradition ein vorhandenes Gut jedes Menschen. Dennoch spielt natürlich auch Gottes Gnade im katholischen Denken eine fundamentale Rolle. Die katholische Tradition hat dazu drei Formen der Gnade unterschieden, die Gott dem Menschen gewährt. Zuerst schenkt Gott dem Menschen seine allem menschlichen Tun und Glauben zuvorkommende Gnade, mit der er den Menschen beruft, sich ihm zuzuwenden und seine Gnade anzunehmen. Sodann gewährt Gott dem Menschen seine helfende Gnade, die ihn dabei unterstützt, sich Gott zuzuwenden und sein Heilsangebot anzunehmen. Denn durch dieses Annehmen des Heilsangebots muss der Mensch an seinem Heil mitwirken. Er kann dies zwar nicht aus eigener Kraft, sondern nur in der Kraft der Gnade Gottes, aber doch, wie es wörtlich heißt, mit Hilfe seines freien Willens oder auch durch seinen freien Willen. Obwohl ja also Gottes gnädige Kraft fast alles wirkt, kommt es doch zu einer Kooperation zwischen Gott und dem Menschen. Wenn der Mensch das Heilsangebot Gottes angenommen hat, erhält er von Gott die rechtfertigende Gnade, die ihm nach Gottes Urteil das Heil zusagt. Mit dieser Gnade werden dem Menschen auch Glaube, Liebe und Hoffnung eingegossen. Die Eingießung besagt, dass der Mensch diese Gnade als einen inneren Besitz bekommt, den er aber auch wieder durch das Begehen einer Todsünde verlieren kann. Kurze Zwischenbemerkung: Eine Todsünde ist eine besonders schwerwiegende Sünde. Traditionell werden Abfall vom Glauben, Mord und Ehebruch genannt. Der Mensch muss sich der Schwere dieser Sünde bewusst sein, bevor er sie tut, und er muss sie aus freiem Willen getan haben. Dann ist es eine Todsünde. Die volkstümliche Bezeichnung von 7 Hauptlastern als Todsünden, man spricht dann von 7 Todsünden, diese volkstümliche Meinung ist aber falsch. Wie immer man zu dieser katholischen Vorstellung der unterschiedlichen Formen der Gnade steht, deutlich ist, dass trotz des hauptsächlichen Wirkens Gottes der Mensch an seinem Heil mitwirken muss. Wenn er sich dem Heil durch seinen freien Willen verweigert, kann er es auch nicht erhalten. Und wenn er aus freiem Willen eine Todsünde begeht, verliert er die rechtfertigende Gnade Gottes, also die Zusage des Heils. So stellte schon das Konzil von Trient im 16. Jahrhundert, das Konzil, das die katholische Lehre im Widerspruch zur reformatorischen Theologie formulierte, dieses Konzil stellte fest, niemand kann mit der Gewissheit des Glaubens wissen, dass er Gottes Gnade erlangt habe. Wie stark die menschliche Mitwirkung an seinem Heil im katholischen Denken verankert ist, zeigt auch die offizielle Antwort des Vatikans auf die im Jahr 1997 verabschiedete gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die von Vertretern des Lutherischen Weltbundes und Vertretern des Vatikans ausgehandelt worden war. In dieser Antwort, Antwort des Vatikans, auf diese Erklärung. In dieser Antwort hält der Vatikan ausdrücklich fest, dass das ewige Leben gleichzeitig sowohl Gnade als auch Lohn ist, der von Gott für die guten Werke und Verdienste erstattet wird. Man kann aus all dem nur den Schluss ziehen, dass es nach der offiziellen katholischen Lehre Heilsgewissheit für die Glaubenden nicht geben kann. Und zwar deshalb nicht, weil der Mensch, wenn auch nur in geringfügiger Weise, immer an seinem Heil mitwirkt und es sich durch Verdienste erwerben muss. Weil er aber der Mensch sich seiner dauerhaften Mitwirkung und dem Erwerb von Verdiensten bzw. dem Nichtvollzug von Todsünden nicht sicher sein kann, darum kann es auch für ihn keine Heilsgewissheit geben. Wie ist es nun mit der Heilsgewissheit im evangelikalen Glauben? Der evangelikale Glaube ist nicht einheitlich. Ein konservativer evangelikaler Glaube betont die Glaubensentscheidung, mit der der Mensch Gottes Gnade annehmen muss, um das Heil zu erlangen. Dazu hat Gott dem Menschen einen freien Willen gegeben. Das Heilsangebot Gottes gilt zwar allen Menschen, aber nur diejenigen, die dieses Angebot annehmen, werden das ewige Leben erhalten. Gottes Gnade verwirklicht sich demnach nur an den Glaubenden. Hier wird oft in einem einfachen Schema von Gottes gnädigem Angebot, menschlicher Annahme des Angebots und göttlicher Belohnung der Annahme gedacht. Der Mensch wirkt hier an entscheidender Stelle an seinem Heil mit. Und bleibt diese Mitwirkung aus, so ist das Heil für den Menschen verloren. Diese Auffassung setzt den Menschen erheblich unter Druck. Denn sein Glaube ist untrennbar mit der Erlangung des Heils verbunden. Wer nicht glaubt, kann nicht selig werden. Punkt. So wird der Glaube letztlich zu einem Dreh- und Angelpunkt des Heils, zu einem Verdienst vor Gott. Und es wird Angst erzeugt, wenn allen, die nicht glauben, mit der Hölle gedroht wird. Das Problem, dass jeder Glaube mit Unglauben durchsetzt ist, auch der Glaube der evangelikalen Christen, dieses Problem wird bei dieser Vorstellung kaum einmal ernst genommen. Es wird nicht die Frage gestellt, wie viel Glaube denn nötig sei, um das Heil zu erlangen und wo die Grenze sei, bei der man des Heils verlustig geht. Es wird nicht die Frage gestellt, ob die eigene Glaubenskraft möglicherweise zur Erlangung des Heils nicht ausreichen könnte. Es gibt aber Heilsgewissheit nach dieser konservativen evangelikalen Vorstellung nur unter der Bedingung, dass der Mensch seinen Glauben bewahrt. Wenn es aber stimmt, dass der Mensch nicht dafür garantieren kann, seinen Glauben zu bewahren, dann kann es nach dieser Vorstellung eigentlich keine Heilsgewissheit geben, auch für die evangelikalen Christen nicht. Viele der konservativen Evangelikalen sind sich aber trotzdem des eigenen Heils sicher. Sie gehen davon aus, ihren Glauben nicht zu verlieren. Auf diese Weise sichern sie sich ihr Heil dadurch, dass sie auf ihre eigene Glaubensstärke setzen. Statt auf Gnade zu vertrauen, die auch den Zweiflern, ja sogar den Gottlosen gilt, vertrauen diese Glaubenden offenbar auf sich selbst, nämlich ihre fortdauernde Beziehung zu Gott, in der sie ihn bis zum Lebensende um die Vergebung aller ihrer Sünden und um die Gnade des ewigen Lebens bitten werden. Sie meinen, wenn sie das tun, können sie sicher sein, das Heil zu erlangen. Es ist deutlich, dass dieses Denken der reformatorischen Theologie fundamental widerspricht. Denn nach reformatorischem Denken steht die Gnade Gottes und damit sein Heil unter keinerlei menschlicher Bedingung. Allein durch Gottes Gnade, lateinisch sola gratia, wird das Heil bewirkt. Der Mensch muss Gottes Gnade nichts hinzufügen und kann dies auch gar nicht. Die Evangelikalen stützen sich auf biblische Aussagen, die besagen, dass diejenigen, die nicht glauben, von Gott verurteilt werden. Markus 16, Vers 16. Nicht verdammt werden, steht da, sondern verurteilt werden. Nur wer bis zum Ende am Glauben festhält, wird gerettet. Es besteht aber die Möglichkeit, sich von Christus zu lösen, aus der Gnade herauszufallen und schließlich aus dem Buch des Lebens gestrichen zu werden. In einem Beitrag auf der Website des evangelikalen Evangeliumsrundfunks wird nach der Wahrnehmung verschiedener Bibelstellen zum Thema gesagt. Ich zitiere jetzt: Eine automatische, selbstverständliche Heilssicherheit, die sich mit einem Bekenntnis zu Jesus Christus einstellt und völlig losgelöst vom persönlichen Handeln selbst den Abfall vom Glauben unbeschadet übersteht, scheint es biblisch gesehen nicht zu geben. Die völlige, bewusste und willentliche Entfremdung von der frohen Botschaft durch Ungehorsam und Unglauben kann das Heil in Gefahr bringen und seine Vollendung in Frage stellen. Trotzdem bleibt die hoffnungsvolle Betonung darauf, dass Gott das Heil vollenden wird. So ein Beitrag im Evangeliumsrundfunk, nachdem verschiedene Bibelstellen herangezogen wurden. Diese Darstellung ähnelt der zu Beginn von mir beschriebenen, wonach ein lebendig Toter, der von Gott das Leben empfängt, in der Kraft des Geistes Gottes wie selbstverständlich dieses Leben ergreift, ohne darüber eine reflektierte Entscheidung zu treffen. Es wird ihm als Totem ja das Leben angeboten. Was sollte er da anders tun als zugreifen? Er schreitet nicht zur freien Tat. Er erwirbt sich keinen Verdienst vor Gott durch seine freie Entscheidung, sondern er greift in seiner Not einfach zu. Wie ein Bettler, der das rettende Brot ergreift. Kein Bettler würde darüber nachdenken und sich nach allen Abwägungen dafür entscheiden. Keiner würde das als sein Verdienst bezeichnen, das einen Anspruch gegenüber dem Spender des Brotes begründet. Und doch gibt es das völlig Unbegreifliche, dass Tote dieses Leben nicht ergreifen. Im Angesicht des rettenden Lebens ergreifen sie den Tod. In der Gegenwart Gottes bleiben sie ihm bewusst fern. Genau das scheint auch mit der Lästerung gegen den Heiligen Geist gemeint zu sein, von der in Matthäus 12, Verse 31 und 32 die Rede ist. Dies ist die einzige Sünde, die nicht vergeben wird, sagt Jesus. Und diese Sünde besteht darin, die Gegenwart Gottes zu leugnen, obwohl Gottes Geist unverkennbar wirkt. Wer kann also seines Heils gewiss sein? Wer die Kraft des Geistes Gottes unverkennbar spürt, wer sozusagen das Wirken dieser Kraft vor Augen hat und dennoch bewusst die Gegenwart Gottes leugnet, dem ist nicht zu helfen. Dem wird das Heil nicht aufgezwungen. Alle andere Schuld aber, alle Zweifel, aller Unglaube, jede verbrecherische Tat und jedes Hadern mit Gott wird vergeben. Jede erdenkliche Sünde und Lästerung, selbst jedes Wort gegen Jesus wird vergeben. So steht es in Matthäus 12, 31 und 32. Aber die Leugnung Gottes in einer Situation, in der er mir in der Wirksamkeit des Geistes deutlich vor Augen steht, die ist von der Vergebung ausgeschlossen. Deshalb muss niemand um sein Seelenheil fürchten, der vor dem unbegreiflichen Abgrund des Wirkens oder Nichtwirkens Gottes steht und dem deshalb Gott zweifelhaft geworden ist. Niemand muss um sein Heil bangen, der aus der Tiefe des Schmerzes oder der Verzweiflung zu Gott schreit, zu dem Gott, der ihm fremd geworden ist und ihm wie ein Feind erscheint. Niemand muss Gott fürchten, der Gottes Vergebung angesichts seiner großen Schuld nicht glauben kann. Er möge nur weiter um Vergebung flehen. Denn Gott weiß um unsere Glaubensnöte. Und wenn unser Herz uns verurteilt und die Angst vor Gottes Urteil uns das Herz verschließt, dann ist Gott größer als unser Herz. Das war's für heute. Die vielen biblischen Belege zu diesem Podcast kannst du auf meiner Website christseinverstehen.de nachlesen. Ich wünsche dir jedenfalls, dass Gott dich reich segnet mit tiefer christlicher Heilsgewissheit.